We didn't start the fire. No, we didn't light it, but we tried to fight it.
Überlegst du schon, was du deiner Versicherung sagst?
Manche Feuer brechen ja auch einfach so aus. Also, we didn't start the fire, aber manchmal startet sich das Feuer ja von alleine. Obwohl ich natürlich hoffe, dass es nie zu dieser Unterhaltung kommt.
Ja, aber ein schöner Punkt. Wir reden ja gelegentlich in unserem Podcast über Immobilien, über Häuser.
Sozusagen. Gelegentlich.
Wir haben schon drüber geredet, was man draufpacken kann. Zum Beispiel dieses Solar-Dings, ne, wie halt Photovoltaik.
Mhm.
Wir haben drüber gesprochen, wie man es warm kriegt. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wie man es nicht so warm kriegt, dass vielleicht der Flammpunkt der entsprechenden Materialien überschritten wird und dein Haus zum Flammkuchen wird.
Dann sollten wir das wohl dringend mal tun. Wie gut, dass wir da einen Experten kennen.
Was für ein Zufall.
Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Heute haben wir mal wieder einen Gast bei uns, und zwar zu einem Thema, das wir bis jetzt noch gar nicht behandelt haben, nämlich das Thema Brandschutz. Und zu diesem haben wir heute Axel Haas vom Deutschen Institut für vorbeugenden Brandschutz, erster der Geschäftsführer. Moin Axel.
Moin.
Erzähl unseren Hörern doch mal ein bisschen, wer du so bist, was du so machst.
Ja klar, gerne. Also erstmal ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Okay, werden wir hinterher sehen, ob es mir genauso viel Spaß gemacht hat wie euch oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass auch unheimlich viele Leute einfach zuhören werden. Jetzt zu mir. Ich bin ausgebildeter Wirtschaftsingenieur der TU Berlin und habe mich nach meiner Ausbildung bei PricewaterhouseCoopers im Bereich Immobilienprüfung rumgetrieben. Habe dort damals in Zeiten der Finanzkrise, das war 2008, 2009, um große Immobilienportfolios gekümmert, auch um Brandschutzthemen natürlich, weil die auch Kosten verursachen, natürlich. Mhm. Aber auch damals auch schon um den energetischen Bereich, weil der ja auch Kosten verursachen kann und wird mit Sicherheit, wenn ich dort Heizungsanlagen sanieren muss, Dämmung anbringe und so weiter. Mhm. Und irgendwie war das so ein Thema, was ganz spannend war. Ich bin dann nochmal durch zwei Universitäten marschiert, einmal wieder TU Berlin bei einem Praxisprojekt und auch an der Uni Liechtenstein, um dann hinterher beim Verband Deutscher Wirtschaftsingenieure Geschäftsführer zu sein für 7 Jahre. Und in Ende 2023 bin ich angesprochen worden von unserem Präsidenten des Deutschen Instituts für vorbeugenden Brandschutz oder kurz DIVB, nämlich dem Roman Rupp. Hat gefragt, du sag mal, hast du Lust, bei uns Geschäftsführer zu sein? Wir haben einige technische Themen. Wir haben, doof gesagt, das Lobby-Thema. Natürlich, wir wollen irgendwie halt auch mit dem Brandschutzthema in die Öffentlichkeit gehen. Zu den konkreten Absichten sage ich später noch mehr, weil das hört sich im Moment gerade so negativ an. In Wirklichkeit ist es eine unheimlich positive Konnotation, wie ich festgestellt habe. Und setze mich da im Wesentlichen in meiner Position mit gesetzlichen Rahmenbedingungen auseinander, um, ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen, das Bauen schneller, effizienter und günstiger zu machen, damit zum Beispiel auch die Mieten nicht so stark steigen.
Das ist definitiv ein heißes Thema zurzeit.
Auf jeden Fall.
Unser Hauptthema hier ist ja energetische Sanierung.
Mhm. Und,
wir haben auch schon öfter über das Thema Dämmung geredet. Dämmung ist aber nur auch mal so ein Thema, bei Heizung, das muss man halt machen, wenn man es warm haben will, aber Dämmung ist immer so ein bisschen das Stiefkind, habe ich so das Gefühl, weil viele sagen, ja, es ist zu teuer, es ist zu aufwendig. Und wenn jetzt auch noch das Thema Brandschutz dazu kommt, dann überlegt man sich vielleicht zweiterseits, wir haben eine sehr niedrige Sanierungsquote, also eigentlich müsste mehr gemacht werden, aber du hast ja auch schon gesagt, so ein bisschen Vereinfachung der Gesetze.
Mhm. Ich würde gerne die Themen so ein bisschen voneinander trennen und dann hinterher wieder zusammenführen.
Okay,
also, damit wir einfach so ein bisschen klar hintereinander. Das Thema Dämmung, ebenso wie die Heizungsgeschichte, resultieren ja aus einer EU-Richtlinie, die in Deutschland umgesetzt werden muss. Darin heißt es also, du musst bis 2030 16% Energie einsparen in die Relation Bezugsjahr 2020 und 22% bis 2035. Das heißt also, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Ansonsten haben wir Strafzahlungen. Ja, und die Strafzahlungen kann man sich dann hinterher überlegen, will ich die halt eben den eigenen Leuten zugutekommen lassen, indem ich denen zum Beispiel Förderung gebe, oder überweise ich das Geld einfach nach Brüssel. Ja, ich glaube, die erste Variante finden die meisten Leute an sich ein bisschen charmanter, weil dann haben sie auch was davon, nicht? Und dann kommen wir zu deinem Punkt. An sich kann ich einfach eine neue Heizung einbauen. Da haben wir dann den Heizungshammer oder wie wir es nennen wollen. Also wir packen mal ordentlich Wärmepumpen in die Hütten rein und dann ist alles tutti. Und da bin ich ein bisschen differenzierter unterwegs, also aus meiner ingenieurswissenschaftlichen Sicht. Und zwar, wenn ich bei gleicher Gebäudeausstattung, das heißt also gleiche Fenster drin, das gleiche Mauerwerk habe und so weiter und vielleicht das Dach ganz normal ist und nicht gedämmt und so, dann brauche ich natürlich eine dementsprechend großdimensionierte Wärmepumpe und gegebenenfalls muss ich auch dafür sorgen, dass ich halt eine Flächenheizung, so wie das professionell heißt, wir kennen es unter Fußbodenheizung oder eine Wandheizung gibt es ja auch, ich kann ja überall an sich die Sachen einbauen, einbaue. Und das kostet richtig Asche. Ja. Also da reden wir halt schon von, na, sagen wir 50.000, 70.000 Euro, je nachdem, wie das Haus so dasteht, kann auch gerne mal in die 100.000 gehen. Da gibt's dann ordentlich Förderung dafür, für die ganze Sache auch natürlich, über den Klima- und Transformationsfonds. Der ist eingerichtet worden, der hat auch richtig Geld im Hintergrund. Für diesen Teil, lasst mich nicht lügen, ich glaube 15 Milliarden oder sowas. Aber der Punkt ist doch, wenn ich halt das Thema anpacke, kann ich allein schon mit guter Dämmung 80% der Energiekosten sparen. Das heißt also, oder des Energieverbrauches. Wenn ich den Energieverbrauch um 80% reduziere, dadurch, dass ich, wenn ich sowieso irgendeine Sanierungsmaßnahme mache und eine gute Dämmung halt einbaue, dann kann ich nicht nur meine Wärmepumpe kleiner dimensionieren, die dann auch wiederum günstiger ist. Und ich komme vielleicht sogar mit den Heizkörpern aus, die ich schon habe. Und habe weniger Umbaumaßnahmen. Denn machen wir uns nichts vor, habe ich halt ein nettes Wohnzimmer, das schön mit Parkettfußboden ausgestattet ist. Und auf einmal sagt mir jemand, ja, jetzt musst du aber auch bitte schön eine Fußbodenheizung noch einbauen. Ja, dann kann ich den ganzen Kram rausreißen. Bringt also auch nichts. Deswegen glaube ich, dass die Kombination aus Dämmung und Heizungsanlage die Krux ist. Und das muss man einfach mal durchrechnen. Man braucht einen guten Energieberater dafür. Da gibt es Experten ja, die in einem sagen können, guck mal hier an der Stelle, da verliert dein Haus am meisten Energie. Da solltest du was dran tun. Da geht es dann halt dann eben darum, dass du vielleicht großflächige Fenster hast, eine Dreifachverglasung reinsetzt und so weiter. Aber auch halt eben dann das Thema, was sagt eigentlich das Mauerwerk? Habe ich halt eben Hohlraumziegel und habe ich die vielleicht sogar noch verklinkert? Das kann ja auch sein. Dann sieht das Ganze ja schon ein bisschen anders aus, als wenn ich mehr oder weniger einen Pappmaché-Bau habe und gar nichts davor ist. Ja. Also diese Kombination, glaube ich, ist das Spannende. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt Richtung Brandschutz. Wenn ich Dämmmaßnahmen habe, dann muss ich mir irgendwann die Frage stellen, mit was dämme ich denn bitte schön? Also mache ich das mit einem Kunststoff, nehme ich mal EPS heißt das Zeug. Das kann ich mir vor die Wand machen und kann dementsprechend dort einen guten Dämmwert auch erreichen. Oder gehe ich auf, ja, das sind Mineralwollen heißt das Ganze, ja nicht? Also ich kann Glas nehmen oder Steinwolle oder so. Da habe ich ein bisschen dickere Dämmstoffe sozusagen, Dämmplatten. Aber auch nicht viel. Wir reden da jetzt nicht über, das eine sind 10 Zentimeter, das andere sind 50 Zentimeter, ja. Aber es ist ein bisschen dicker, um den gleichen Dämmwert zu erreichen, brennt dafür aber nicht. Ist zum Beispiel vorgeschrieben, by the way, bei Häusern ab 7 Meter Höhe, muss ich eine bestimmte Brandschutzklasse einhalten. Darunter kann ich halt brennbares Material nehmen, darüber muss es schwer entflammbar sein. Und ab einer bestimmten Höhe bin ich dann sowieso bei nicht brennbaren Materialien, bin ich sowieso halt eben bei Glaswolle, Steinwolle, ja. Und vielleicht dann noch eine Sache, wenn ich mich mit sogenannten Sonderbauten auseinandersetze, wie zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser, richtige Hochhäuser, so 20 Geschosse und sowas, die haben sowieso ein eigenes Brandschutzkonzept. Da werden dann auch Fragen gestellt wie, ich habe also das gebaut aus einem Stahlbeton-Skelettbau, das ist also ja eine Standardvariante bei so einem Hochhaus. Dann setze ich da eine Dämmung vor und dann vielleicht noch eine Fassade, damit es einigermaßen schick aussieht. Jetzt nützt mir die nicht brennbare Dämmung natürlich nichts, wenn die Fassade, was ich da vorgehangen habe, trotzdem brennt, nicht? So, an der Stelle kommen wir zu dem Punkt, wir müssen uns einfach da ein komplettes Brandschutzkonzept anschauen, das dann entsprechend auch von den Behörden abgenommen werden muss. Das soweit erstmal dazu.
Du sagtest jetzt gerade, unter 7 Meter kann man auch brennbaren Dämmstoff nehmen. Also unter 7 Meter ist ja eigentlich so das normale Einfamilien-, Zweifamilienhaus. Also muss man jetzt als normaler Hausbesitzer auf nichts achten?
Ja, auf nichts achten ist vielleicht der falsche Ansatz, weil natürlich möchte ich ganz gerne, dass ich im Zweifelsfall eben keine brennende Fassade habe. Ja, also das hat ja durchaus Vorteile. Aber es ist halt eben leichter, eben aus einem Einfamilienhaus vom Prinzip her vor die Tür zu rennen, als das Ganze bei einem 6-stöckigen Familienhaus. Ja. Deswegen sagt der Gesetzgeber an der Stelle, du kannst auch mit ganz normalen EPS, wie gesagt, also landläufig sind das so Kunststoffgeschichten, das ist ein Polymerstoff, kann ich da rangehen. Aber in all den Fällen, in denen ich halt höher bin, da muss ich halt sicherstellen können, dass die Leute durch im Zweifelsfall Anleitern in der Feuerwehr aus dem Haus rauskommen. Das brauche ich beim Einfamilienhaus nicht, was ein einstöckiges Haus ist. Führt aber dazu, und jetzt kommt vielleicht nochmal der Punkt, wenn ich jetzt mein Dachgeschoss ausbauen möchte, dann kann es sein, dass das Bauamt sagt, ja, jetzt musst du aber die Dämmung anpassen, weil du dann vielleicht über diese Höhe gerätst. Ja? Also da liegt die Krux, der Hase im Pfeffer, dass man da, wie gesagt, sehr, sehr differenziert überlegen muss. Und das sind auch hinterher Sachen, die bürokratisch dazu führen, dass Bauanträge vielleicht nicht unbedingt direkt durchgehen. Oder dass man dort halt bestimmte Anforderungen zusätzlich erfüllen muss, die im Gesetz stehen, die man vorher nicht bedacht hat, als man die erste Maßnahme durchgeführt hat.
Also würdest du sagen, man sollte sich einen Experten holen, wenn man dämmen will? Also auch wenn man jetzt normales Eigenheim dämmen will. Ich habe immer das Gefühl, so wenn es um Dämmung geht, das ist so ein Thema, das macht man mal so im Eigenregie, da geht man mal in den Baumarkt, holt sich so ein paar Platten und dann zimmert man das zusammen mit den Nachbarn irgendwo an die Wand.
Ja, also ja. Ich sehe das gerade an, aus der eigenen Familienumgebung, ich sage jetzt keinen Namen, die Angesprochenen wissen Bescheid, die sind nicht in den Baumarkt gefahren, haben sich so ein paar Platten geholt, wie sie es nennen, und haben das zwischen die Dachsparren geklebt und das war es dann auch. Und ich glaube, das Thema der Entflammbarkeit trat in der Kalkulation nicht auf. Und ich habe das schon sehr oft gesehen. Ich halte das nicht unbedingt für einen nachhaltigen Beitrag zur Brandprävention, sagen wir so.
Nee, das mit Sicherheit nicht. Also es ist, ich sage mal so, es kommt immer auf den Geldbeutel drauf an. Wenn ich sage, ich habe relativ viel Budget, dann kann ich mir natürlich auch den Luxus leisten, das Ganze vom Fachbetrieb machen zu lassen, vorher dementsprechend den Fachplan heranzuziehen und so weiter. Wenn ich einen kleinen, schmaleren Geldbeutel habe, dann muss ich gucken, dass ich irgendwo spare. In jedem Fall würde ich raten dazu, dass man einen Fachplaner aber zu Rate zieht. Der Fachplaner sagt einem richtig konkret, so und so kannst du an der und der Stelle dämmen und hast noch einen Sicherheitsfaktor Brandschutz dabei. Und jetzt kannst du dir von mir aus, weil du handwerklich geschickt bist, die Platten dazu holen und die entsprechend montieren. Mhm. Wichtig ist aber auch, soweit fachgerecht, dass man halt das Ganze nicht zerstört. Also wenn man beispielsweise in diesem Kunststoffbereich unterwegs ist, kann es sein, dass das Material, wenn es feucht wird, ich sag mal im Rahmen des Dämmschutzes unschädlich gemacht wird. Ja, also es funktioniert einfach nicht mehr.
Ja.
Und das passiert natürlich In der Regel bei mineralischen Stoffen nicht. Die können ein bisschen Feuchtigkeit ab, aber auch nicht die Welt. Das ist halt auch wichtig. Also da hilft es einfach durchaus mit Fachleuten zumindest im Austausch zu sein. Ob das immer der komplette Fachbetrieb sein muss, der daran geht, was mittlerweile auch ziemlich schwierig wird, weil bei den Vorhaben, die wir haben, im Rahmen der Dämmung, sind wir einfach auch auf die Leute zwar angewiesen, aber sie sind halt auch nicht in Masse da. Das ist ein Engpassfaktor. Mhm. Ja, ich meine, um mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Ich habe eingangs davon gesprochen, dass es eine EU-Richtlinie gibt, die wir erfüllen müssen. Also 16% bis 30 und die 22 bis 35 Reduktion des CO2-Ausstoßes. Mhm. Wenn wir uns das anschauen, bedeutet das natürlich, dass wir an sich sanieren müssen. Um das zu erreichen, bräuchten wir an sich eine Quote von 2%. Sanierungsquote heißt das. Mhm. Wir haben zurzeit 0,7 in etwa, 0,69, sowas in dem Dreh.
Also wir haben noch Verbesserungspotenzial auf jeden Fall.
Ja, da ist noch Luft nach oben. Mhm. Ja. Aber die Leute haben auch mal ganz umgangssprachlich gesagt, keinen Bock drauf, jetzt ihre Hütte einzupacken. Ja, das muss man halt auch sehen. Ich habe einen guten Kumpel, der erzählt immer wieder, ja, ich habe das Haus jetzt vor 5 Jahren gekauft, habe da auch meine Sachen gemacht, die Fassade schön neu gemacht und so weiter. Damals eine neue Heizungsanlage eingebaut, das ist ein Haus aus den 70er Jahren. Also de facto sorgt er dafür, dass im auch die frostfesten Pflanzen auf dem Balkon im Winter keinen Frost erleben. Ja, also das ist halt so ein Punkt. Der sagt mir aber auch ganz klar, mein Haus packe ich nicht ein. Das ist ja eine weit verbreitete Stimmung auch gegen das Dämmen, gegen auch den Heizungsaustausch. Ich habe gerade vor, keine Ahnung was, 6 Jahren meinen Brenner ausgetauscht. Was soll ich jetzt auf einmal, wenn das Ding kaputt geht, komplett alles über den Haufen werfen und noch jetzt eine Wärmepumpe anschaffen? Mhm. Kann ich 100%ig nachvollziehen. Hätte ich auch keine Lust drauf. Ganz ehrlich.
Aber wenn man nicht muss, macht man es lieber nicht.
Genau. Aber jetzt stehen wir halt vor der doofen Situation, dass es halt schön ist, dass es immer wärmer draußen wird, in Anführungsstrichen. Aber wir möchten es im Winter auch schön warm drinnen haben. Und da muss man halt sehen, dass man halt mit entsprechender moderner Technik und Technologie hier aktiv wird. Und da können halt eben verschiedenste Bundesförderprogramme enorm helfen. Ja, es gibt da also x Varianten. Das soll jetzt hoffentlich auch vereinfacht werden, weil dort in der letzten Legislaturperiode vieles, mit Einzelfallbetrachtung geregelt wurde, nicht? Also da wurde dann gesagt, okay, wir brauchen extra Förderprogramm für Jung kauft alt, also junge Familien kaufen alte Häuser. Wir brauchen extra Förderprogramm für die Heizungssanierung und noch ein extra für dann die Gebäudehülle. So heißt das dann offiziell in dem Gesetz. So, und das alles hintereinander gestückelt. Nett, aber eigentlich sollte doch das Thema sein, ich möchte Energieeffizienz in die ganze Kiste reinkriegen. Ja. Also wenn ich nämlich sage, ich reduziere meinen Energiebedarf dadurch, dass ich eine vielleicht andere Heizung drin habe oder dämme oder vielleicht sage ich dämme, meine Heizung ist ja noch nicht kaputt, aber ich spare trotzdem 80% Energie, dann habe ich ja erstmal schon mal gewonnen im Sinne der Umwelt und des CO2-Ausstoßes. Und ich glaube, das muss man sich einfach so ein bisschen vor Augen führen, denn ich habe doppelten Benefit, ich persönlich. Ich werde dafür von der Gesellschaft bezahlt, und das muss man ja sagen, das sind Subventionen. Die Gesellschaft zahlt Steuern und diese Subventionen gehen aus dem Gesamtsteuertopf raus. Ich werde dafür bezahlt von der Gesellschaft, dass ich einerseits Kosten spare in meiner Heizkostenabrechnung, wenn ich dämme oder halt meine Wärmepumpe einbaue. Ja, also ich stehe hinterher besser da und meine Immobilie hat eine Wertsteigerung. Das ist das, was dabei rauskommt. Wenn man sich denn bei ImmoScout zum Beispiel den Markt anschaut, ich glaube, die haben auch gerade eine Studie rausgebracht. Wie sieht das denn aus? Wie sind die Hauswerte bei gedämmten Häusern oder energetischen Niedrigenergiehäusern und bei Häusern, die halt nicht diesen Standard erfüllen? Dann merkt man relativ schnell, dass bei gleicher Lage der Immobilie die Preise für energetisch effiziente Häuser wesentlich höher liegen. Und das Ganze, da kann man halt mal ein paar 10.000, muss man sagen, ein paar 10.000 Euro mitnehmen von der Förderung, die der Bund den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern gibt. Das ist jetzt vielleicht, kann man jetzt so oder so sehen. Ich meine, da ist ja der Sozialaspekt natürlich auch dabei. Den darf man ja auch nicht vergessen, der der Mieter ist oder die Mieterin ist. Die guckt halt ein bisschen insofern in die Röhre, als dass sie nicht von diesen Fördermitteln profitiert. Aber sie profitiert im Nachhinein davon, dass halt auch ihre Energiekosten sinken werden. Ja. Das ist halt schon ganz entscheidend. Wenn da halt eben eine moderne Heizungsanlage drin ist und das Haus gedämmt ist, dann reduziert sich deren Energiebedarf ja auch. Und sie spart halt auch an den Nebenkosten. Und das, finde ich, ist dann wiederum ein schöner Ausgleich, wo man sagen kann, hör mal zu, hier hast du auch was davon. Nicht nur der Eigentümer hat was davon, sondern der Mieter auch. Und ich finde, das ist ganz fair. Aber das ist eine persönliche Meinung, da muss jeder sich selbst ein Urteil drüber bilden. Es ist jedenfalls ein nettes Zusammenspiel unterschiedlicher Mechanismen, die da drin sind. Und auch wieder die Schleife zu meinem normalen Job. Wenn ich das Ganze richtig saniere, dann sollte ich natürlich auf den Brandschutz achten. Und da gibt es ja teilweise Sachen, ich sag mal doof gesagt, eine Wärmepumpe fängt nicht so schnell an zu brennen wie ein Ölbrenner, nicht? Ja, oder eine Gastherme. Aber ich habe jetzt dieses gerade ein Gespräch geführt. Da ruft eine Familie beim Heizungsmonteur an und sagt, ja, wir haben das Gefühl, wir haben einen Gasgeruch in der Wohnung. Sagt, ja, machen Sie nichts draus, das ist alles okay. Und wir kommen die Tage mal vorbei. Die in größter Panik rufen Alex den zweiten Laden an. Der kommt vorbei und legt die Anlage erst mal für 8 Wochen still. Ja. Das heißt also, Gasthermen können bisweilen auch ein gewisses Risiko werden. So, und wenn ich das halt habe, dann bin ich halt mit einer Wärmepumpe ganz anders unterwegs. Ein Punkt vielleicht noch zur Wärmepumpe, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Ja. Was man immer im Hinterkopf haben sollte, wenn die Leute sagen, Wärmepumpe und auf den Rest kannst du verzichten. Erstens, Wärmepumpe braucht Strom. Das kostet richtig. Das heißt also, wenn ich sonst nichts an meinem Gebäude mache, dann habe ich eine Verzigfachung meiner normalen Stromkosten, weil jetzt ja alles über Strom passiert. Das ist so ein bisschen wie der Wunsch der 70er nach der Nachtspeicherheizung.
Kommt ja alles aus dem Atomstrom billig dann, ne? Da kann man die Nachtspeicherheizung betreiben.
Genau. So, nachdem wir jetzt ja, ich sage es ein bisschen despektierlicher, mit der Sonnenblume in der Hand durch die Gegend hüpfen, also regenerativ unterwegs sind, Klammer auf, ganz wichtig, ich bin kein Freund von Atomstrom, das war jetzt nur so ein bisschen apostrophiert ausgedrückt. Also wenn die Sonnenblume sozusagen uns den Strom liefert, dann ist der ja aber auch nicht unbegrenzt verfügbar. Das heißt, der muss ja auch irgendwie produziert werden. Und wenn ich diese Situation habe, dann ist die mehr davon, Hauptsache du heizst mit Strom, dann ist alles tutti, ist halt leider auch nicht der Fall. Weil was passiert de facto? Wenn nicht genügend grüner Strom vorhanden ist, dann schmeißt man eben der Energieversorger das Gaskraftwerk an. Ja, schnell die Turbine hochfahren und dann wird halt eben über die Gasturbine halt Strom erzeugt.
Im besten Fall noch, wenn wir nicht direkt den Kohlestrom dann von sonst wo noch kaufen.
Ja, oder aus Frankreich Atom halt importieren. Ja. Also, es ist eine Gemengelage, die jetzt viele Worte reduziert. Die Mischung macht's für mich. Ja. Also, ja.
Aber wo du auch sagst, es geht um das Zusammenspiel verschiedener Systeme, das betrifft ja auch, um es nochmal runterzubrechen, ich habe jetzt einen Altbau. Wir haben ja einen gewissen Zuwachs an Regularien, was Gebäude betrifft. Und es ist ja nicht nur die Dämmung und am besten Heizkörper mit niedrigen Vorlauftemperaturen und eine Wärmepumpe. Idealerweise hat man dann noch eine Photovoltaikanlage dazu und es ist ja nicht nur die Fassade, es ist ja auch die, ich sag mal, elektrische Last. Die Elektrik ist vielleicht 75 Jahre alt, das muss alles neu gemacht werden. Das sind ja Das sind ja so viele Rädchen, die da ineinander greifen müssen. Und wenn jetzt noch das Thema vorbeugender Brandschutz dazukommt, wie kriegt man das denn alles noch unter einen Hut? Man liest ja auch gerne, man hat ja auch immer gerne Artikel in der Presse mit brennenden Häuserfassaden und dann kommt noch PV dazu und die Feuerwehr löscht das ja sowieso nicht, nicht wahr? Kontrolliertes abbrennen lassen und lauter Horrormeldungen und die Systeme, die ineinander greifen, werden aber immer mehr. Wie kann man denn rechtzeitig immer mehr Faktoren berücksichtigen, aber gleichzeitig möchte man eigentlich gerne mehr sanieren, aber es wird konstant komplizierter. Wie kriege ich das denn überhaupt noch unter einen Hut?
Also da gibt es, also ganz grundsätzlich, so dieser ganze Elektrikkram und was man so alles hat im Haus, das nennt sich TGA, technische Gebäudeausstattung. Mhm. Ja. So, TGA-Leute berücksichtigen bei ihrer Planung, also TGA-Planer, sinnigerweise, berücksichtigen bei ihrer Planung natürlich auch den Brandschutz, weil der gesetzlich vorgeschrieben ist. Mhm. Womit wir eher zu kämpfen haben, ist die Tatsache, dass nebst den Anforderungen, die der Gesetzgeber einem Häuslebauer mit auf den Weg gibt, zusätzliche nachgelagerte Dienststellen besondere Anforderungen stellen. Also um es einfach zu sagen, ich habe neulich einen LinkedIn-Post abgesetzt, wo ich wahrscheinlich hätte ein bisschen mehr draufhauen können, bedeutet, wenn ich meine gesetzlichen Vorgaben erfülle nach Baurecht, und dann nachgelagerte Stellen aktiv werden, kann das teilweise 10%, 20%, 25% teurer werden als ursprünglich geplant. Das wiederum, also um mal ein einfaches Beispiel zu nennen, ich will mein Dachgeschoss ausbauen, da gibt es eine sehr nette Anekdote von einer guten Frau in der Nähe von Hannover. Aha. Die wollte ihr Dachgeschoss ausbauen. Und hat also Pläne eingereicht, sinnigerweise Bauamt. Bauamt fragt die Feuerwehr, wie sieht's aus? Die Feuerwehr sagt, ja, hör mal, wir müssen anleitern können, ja, für das Dachgeschoss. Aber das können wir nicht, da ist ein Baum im Weg. Also fragen Sie das Grünflächenamt. Das Grünflächenamt sagt, nein, auf gar keinen Fall, das ist ein historischer Baum, da können wir also beim besten Willen nichts abschneiden. Dann sagt die Feuerwehr, na gut, dann brauchen wir eine Außentreppe. Dann sagt das Bauamt, Außentreppe geht nicht, weil der Mindestabstand zum Nachbargrundstück nicht gewahrt ist. So, zu Deutsch, die gute Dame wird nie im Leben ihr Dachgeschoss ausbauen können. So, und das gibt ja zig Beispiele, wo wir uns teilweise selbst im Weg stehen. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, es ist total wichtig, dass halt eben auch die Natur geschützt wird. Da ist es auch, natürlich, weil ohne die können wir nicht leben, ist auch ganz klar. Die Frage ist nur, wie groß ist der Einschnitt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ein Baum halt einen Ast verlieren muss, für den berechtigten Wunsch, auch Wohnraum zu schaffen. Und da haben wir einfach einen Zielkonflikt. Es könnte ja ohne weiteres sein, dass man sagt, naja, also wenn wir ein bisschen was von dem Baum wegnehmen und beschneiden, dann können Feuerwehr anleitern und dann ist alles tutti. Mhm. Und solche Wünsche können halt entweder zum Bauabbruch führen, wie in diesem Fall, oder zu enormen Preissteigerungen, was Mieten angeht im Nachgang.
Ist auch nicht unbedingt gewünscht derzeit.
Nee, also auch da wieder das Beispiel. Es sollte eine Kirche umgebaut werden in verschiedenste Wohneinheiten. Das ist auch beantragt worden, ist alles schick. Die Feuerwehr sagt, wunderbar, das können wir so machen. Und dann kommt die Bezirksfeuerwehr und sagt, nee, auf gar keinen Fall. Da brauchen wir auch auf der Rückseite die Außentreppen dran. So eine Außentreppe liegt zwischen 30.000 und 50.000, je nach Größe und Dimensionierung und so weiter. Das hatte zur Folge, dass die Mietpreise pro Quadratmeter von circa 13 Euro Pi mal Daumen auf 16,50, 17 Euro gestiegen sind.
Schwierig.
So, und jetzt ist 13 schon eine Grenze, wo nicht jeder mithalten kann. Wie sollen, dann hast du Leute, die 17 zahlen müssen, ja. Also Kaltmiete, muss man halt auch sehen. Da kommt ja nochmal 2-3 Euro drauf. Lass uns dann 20 sein. Das ist schon echt ein Brocken. Und wie wollen wir dann günstigen Wohnraum schaffen, abgesehen davon, dass dieser ganze Genehmigungsprozess 1,5 Jahre gedauert hat, ja? Von schnell kann da auch keine Rede sein.
Ja, wenn das Fax nicht rechtzeitig kommt, weil keiner hinguckt, man weiß es nicht.
Naja, aber jetzt, wo man wieder bei Telex angekommen ist und Telegramme verschickt mit berittenen ja. Booten, ist das alles gar kein Problem mehr.
Das läuft ja mit Bioenergie, der berittene Boote. Aber ja, was kann man da machen? Ich meine, es gibt jetzt diese Schlagworte, serielles Sanieren wird gerade so ein bisschen durchs Dorf getrieben. Es wird ja sehr vielversprechend benotet, was man so liest. Aber das ist ja jetzt für den Einfamilienhausbesitzer. Ich meine, was soll man machen? Plattenbau wieder aufwärmen?
Nein. Also unserer Erfahrung nach liegt die Krux wirklich im Verwaltungshandeln. Mhm. Der Hamburger Standard ist ja mittlerweile in aller Munde in der Branche. Das heißt also, die haben einfach mal sich mit über 200 Experten und Expertinnen zusammengesetzt und haben mal analysiert, wo kann man was gegebenenfalls einsparen, um Kosten zu reduzieren und auch Bauprozesse zu beschleunigen. Wir als Verband zum Beispiel sind in Niedersachsen sehr engagiert und setzen uns dort mit der Verwaltung also Bauamt sinnigerweise, als auch der Politik auseinander und versuchen Einfluss darauf zu gewinnen, die niedersächsische Bauordnung dahingehend, sagen wir mal, ein bisschen zu frisieren, dass dort mehr Tempo reinkommt. Es liegt nicht, und das ist jetzt ist ein entscheidender Faktor, es liegt nicht daran, dass die Leute im Bauamt total unwillig sind und sagen, nee, auf gar keinen Fall lassen wir jetzt hier irgendwie einen Bauantrag durchgehen. Aber teilweise, glaube ich, wünschen sie sich ein bisschen mehr Klarheit von der Politik, wie denn in welchem Fall zu entscheiden ist. Weil die haften ja im Zweifelsfall auch. Mhm. Das muss man ja auch sehen, ja. Und wer will schon gerne Fehler machen? Will ja keiner. Und dahinter steckt dann auch zum Beispiel das Thema, wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich mal die Feuerwehr, das Grünflächenamt, sonst wen. Ja, also irgendeine nachgelagerte Stelle und die soll mir jetzt was sagen. Da gibt es einen netten Ausdruck für. In Baden-Württemberg hat der Normenkontrollrat mal das Wort Gutachteritis geprägt. Ja, also immer noch ein Gutachten und nochmal sicher gehen, dass das auch wirklich passt. Und in der Hoffnung, die anderen haften ja dann dafür und nur halt eben das Bauamt selbst nicht. Und das ist halt natürlich. Ja, so kannst du nicht schnell bauen und nicht schnell werden.
Ja, vielleicht ist es auch ein Geisteshaltungsproblem, das kann man schlecht verordnen, wenn die Regularien dem auch nicht entgegenstehen. Aber ich glaube, hättest du noch, das hatte Dämmungsfragen auf dem Zettel, meinte ich noch, wo wir gerade sind.
Ja, wenn wir vielleicht noch mal einen kleinen Bogen zurück zur Dämmung schlagen könnten, jetzt mal so zur aktuellen Situation. Wir haben ja jetzt so ein bisschen festgehalten, dass du durchaus der Meinung bist, wenn der Geldbeutel nicht so frei gefüllt ist, dass man durchaus auch in Eigenregie so ein bisschen Dämmung aufbringen kann. Was würdest du denn sagen, worauf sollte man denn achten, wenn man das jetzt macht in Bezug auf Brandschutz, wenn man eben keinen Experten an der Seite hat, der ihn dabei berät?
Also dann ganz klar, Glaswolle oder Steinwolle verwenden.
Was hältst du von nachhaltigen Dämmstoffen, so wie Holzfaser?
Naja, brennt halt nicht. Also abgesehen davon, so nachhaltig sind sie nicht. Weil wenn du sie ein bisschen weniger brennbar machen willst, dann musst du sie halt beschichten beziehungsweise halt tränken in irgendeiner Flüssigkeit, die halt den Brand, sagen wir mal, nicht komplett unterbindet, aber halt eben erschwert. So, aber dann bist du jetzt nicht mehr so wahnsinnig nachhaltig unterwegs. Es ist die Frage, wenn du im Holzbau unterwegs bist, dann hast du sowieso ganz andere Anforderungen. Dann darfst du nur nicht brennbares Material verwenden. Und das ist halt der Punkt. Also ich glaube, der Ansatz zu sagen, ich möchte auf nachhaltige Materialien hinaus, ist sehr ehrenwert, weil das ist natürlich gerade im Sinne der Kreislaufwirtschaft ganz wichtig. Ich kann das wiederverwenden, was ich nicht mehr benötige, aus welchen Gründen auch immer, weil die Hütte abgerissen wird oder aber diese Kreislaufwirtschaft wird mittlerweile auch von den ganzen anderen Dämmstoffvarianten, Produzenten angeboten. Ja, sei das jetzt so ein EPS, die können recyceln, die Glaswolle-Leute können recyceln, Steinwolle kann recyceln und so weiter. Das wird auch gemacht. Das fängt allein schon damit an, dass wenn du auf einer Baustelle bist und ein Produkt verarbeitest, das du Verschnitt hast, ja, die liefern ja die Platten nicht genau ein auf, keine Ahnung, was 6,25 Meter Breite. Da musst du halt was abschneiden. Und das, was dort abgeschnitten wird, wird in den Produktionsprozess eingeführt und dementsprechend wiederverwendet. Das ist also so, es ist mein Ansatz dabei, aber ich bin natürlich auch ein bisschen robuster unterwegs, ich bin Maschinenbauer. Original ausgebildet. Da guckt man ein bisschen sehr martialisch auf solche Themen. Wichtig ist mir dabei, also das ist halt das Entscheidende. Ich nannte es immer Reverse Logistics. Also es muss halt wieder in den Prozess eingesteuert werden. Wenn ich das hinbekomme, dann habe ich schon unheimlich viel gewonnen, als ständig immer neue Sachen zu produzieren, die ich hinterher wegwerfe.
Also bist du eher ergebnisorientiert?
Sehr.
Ja.
Es tut mir leid.
Das ist eine klare Meinung. Das ist doch eine klare Frage, klare Antwort. Ja.
Wo könnte man sich jetzt Hilfe holen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so recht weiß, ist da zu viel Holz in meiner Fassade? Welche Stoffe darf ich verwenden, welche nicht?
Es gibt also im Zweifelsfall hilft, über die jeweilige IHK die Fachplaner mal zu kontaktieren. Ja, da kann ich also entweder nachfragen auf der Homepage, manche sind ein bisschen fortschrittlicher, das ist die Frage. Aber Fachplaner sind dort diejenigen, welchen. Und Energieberater. Oftmals arbeiten die auch miteinander zusammen oder der eine ist gleichzeitig sowohl als auch. Also ich habe einen Kumpel, der hat beide Abschlüsse gemacht und kann halt entsprechend Dämmung als auch Brandschutz halt beraten. Ja, also das wäre so das Einfachste. Wenn man nicht sowieso umbauen will, dann hat man einen Architekten an der Hand und der weiß das dann sowieso. Der ist ja umfassend auch ingenieurswissenschaftlich ausgebildet. Aber das ist vielleicht jetzt nicht so der erste Ansatz. Ja.
Jetzt für den Fall, dass es irgendwie doch zu einem Brand kommt, muss man die Feuerwehr über irgendwas informieren, wenn man irgendwelche Dämmmaßnahmen gemacht hat? Gibt es da irgendwas, was sie denn vielleicht besonders beachten, wenn man ihnen sagt, okay, da habe ich mit Styropor
EPS. Oder so. Genau, das sollte man sagen. Also wenn man rauskommt und noch mit der Feuerwehr sprechen kann, das muss man ja auch einfach mal so sehen, ja. Also die Variante aus dem brennenden Haus rauszurufen, Achtung, EPS an der Wand, ist jetzt vielleicht. So, aber ich kann da an der Stelle schon mal Entwarnung geben. Also es besteht mittlerweile die Pflicht, das Building Information Modeling zu verwenden. Das bedeutet für die Techniker oder uns CAD-Zeichnungen, alles digital. Die Häuser werden digital abgebildet, dreidimensional, und es werden alle Bauteile werden dort vermerkt. Einige Feuerwehren in Deutschland haben bereits die Technologie, dass diese Daten automatisiert auf deren Rechner geladen werden können und die Feuerwehr informiert ist, wenn da jemand anruft und sagt, in der, keine Ahnung was, Kapellenstraße 13 brennt, was habe ich dort vorliegen für eine Struktur? Wo ist vielleicht der nächste Hydrant, wo ich halt einen Wasseranschluss her habe? Was liegen da für Kabel in der Erde und. Das ist im Kommen, ja. Das ist im Wesentlichen allerdings im Kommen, jetzt nicht das Einfamilienhaus in der Kapellenstraße 13, sondern das ist in der, keine Ahnung was, Industriestraße 15 der Fall, wo nämlich eine große Lagerhalle ist. Und dann möchte man ganz gerne wissen, hey, wer bekommt morgen seine Amazon-Produkte nicht? Ja?
Also Friedrich Merz fliegt jetzt mit einem Satelliten über die Einfamilienhäuser und sammelt die Daten dann. Also das finde ich
super. Genau. Ah, ja. So stelle ich mir das vor. Und das Ganze mit SpaceX und...
ja, gerade auch sehr medial. Aber ja, aber das finde ich wirklich tatsächlich spannend. Das war mir auch komplett neu. Das klingt tatsächlich nach einer guten Idee, auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Und das kommt noch immer mehr, natürlich, für Neubauten. Ja, also keiner wird jetzt sagen, dein Haus ist Jahrgang 1956 und jetzt sehen wir zu, dass du das bitte komplett digital abbildest. Ja, das wird nicht passieren. Aber man ist ja schon froh, wenn man noch Pläne davon hat. Also um das mal relativ easy zu sagen, ich habe vor 10 Jahren das Haus meiner Eltern verkaufen müssen. Also ins Pflegeheim rein und keiner Mensch wollte mehr dort wohnen, wo ich herkomme. Und mein Vater hatte zum Glück noch auch Ingenieur sämtliche Unterlagen des Hauses, inklusive Fotos, wo denn die Leitungen im Rohbauzustand verlegt wurden.
Und das hat aber Sinn.
Deswegen, da lecken sich die Leute die Finger nach.
Ja.
Das ist einfach so. So, und das wird heute digital abgebildet. Jetzt könnte man wahrscheinlich den Kram auch scannen und sich irgendwo hinlegen, aber uns das Ganze anschauen. Aber nichtsdestotrotz, das sind natürlich auch ganz entscheidende Informationen für Leute, die halt den Brand, das nennt sich ein abwehrender Brandschutz, löschen müssen. Ja. Das heißt also, wenn du vorbeugend unterwegs bist, sorgst du vielleicht dafür, dass nicht gerade deine Kabel anfangen können zu brennen, weil sie mit genügend Abstand verlegt sind und so weiter und dick genug sind für die Leistung, die sie aufnehmen müssen. Und im abwehrenden Brandschutz bist halt unterwegs und möchtest ganz gerne wissen, wo es denn bitte schon Löschwasser gibt und wie du da rankommst an die Hütte überhaupt. Also verschiedenste Komponenten. Aber was auf jeden Fall ein Punkt ist, in jedem Fall, wenn ich immer diesen Ansatz sehe, immer dann, wenn ich bei meinem Haus etwas sanieren möchte, verbinde ich das ja gerne mal mit einer weiteren Umbaumaßnahme, die vielleicht auch genehmigungspflichtig ist über das Bauamt. Und an der Stelle spielen halt verschiedenste Faktoren rein. Ich hatte schon einmal gesagt, das muss da schneller gehen. Und die Leute müssen einfach, ich sage einfach mal, ich wünsche ihnen mehr Mut zur Entscheidung. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, Mut zur Entscheidung zu sagen, ja, hopp oder top. Ja, also entweder bist du draußen oder es läuft durch. Und wenn es denn durchläuft, dann kann der Fachplaner, Architekt, der Energieberater, wer auch immer dann da aktiv sein wird, kann dann den Plan konkret erstellen, einen Energieausweis geben und man spart hinter Kohle und hat noch eine Hauswertsteigerung. Und somit haben wir sich alle gewonnen. Wir haben mehr Wohnraum, wir haben schneller Wohnraum, wir haben günstiger Wohnraum. Und die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer haben vielleicht sogar noch einen Groschen mehr auf der hohen Kante oder zumindest in Immobilien.
Ja, Mut zur Entscheidung und einen Groschen mehr. Ich glaube, das ist eine wunderbare Zusammenfassung des Gesprächs. Ja.
Dann hoffen wir mal, dass es so kommt, dann profitieren wir ja alle davon.
Ja, das wäre super. Also, wenn's klasse.
Ja. Du noch Fragen?
Ja, nee, ein ganz ich fühle mich sehr erhellt, tatsächlich. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja, dann danken wir dir für deine Einsichten und für die tollen Anekdoten. Wir haben sehr viel gelernt.
Ach, cool. Ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Im Podcast.
Ja. Tja, das war doch mal ein wirklich interessanter Einblick in ein Thema, das immer brandheiß ist. Um das mal von dir wegzunehmen.
Ja. Von meinem Witz.
Ja. Auf jeden Fall haben wir einiges erfahren. Um das jetzt noch mal ein wenig zusammenzufassen, also bei einer energetischen Sanierung, besonders wenn es ums Dämmen geht, solltet ihr immer auch den Brandschutz auf dem Schirm haben. Holt euch, wenn ihr unsicher seid, welchen Dämmstoff ihr für euer Haus am besten wählt, einen Experten, eine Expertin, also einen Fachplaner oder einen Energieberater und nehmt nur Dämmmaterialien, die auch bautechnisch zugelassen sind. Also nicht irgendwie das billige Zeug aus dem Internet. In dem Fall könnte man dann doch einen Groschen mehr ausgeben.
Ich mag, wie du Groschen sagst.
Na, auf jeden Fall nehmt etwas, was auch wirklich geprüft wurde, dass es auch wirklich Feuer eine gewisse Zeit lang widerstehen kann. Dann habt ihr auch die Chance, euer Haus im Fall des Falles vielleicht doch noch ein bisschen zu erhalten. Oder aber zumindest habt ihr dann nicht den Stress mit der Versicherung, die da nicht zahlen will, weil sie sagt, naja, ihr habt halt das falsche Material genutzt. Solltet ihr jetzt noch Fragen dazu haben, dann könnt ihr uns die über energetischeffizient@dra.net zukommen lassen und dann tauschen wir es diesbezüglich nochmal mit Axel aus.
Und da wir ja auch sehr an eurer Bildung interessiert sind, der Hinweis darf mir gestattet sein, lasst gerne ein kostenloses Abo per Klick bei uns da und dann bekommt ihr alle weiteren heißen Themen auch direkt in die Inbox.
Genau. Denn wir werden sicher auch in Zukunft noch einige sehr interessante Gäste haben. Also lasst es euch nicht entgehen. Für heute sagen wir dann erstmal ciao, genießt das schöne, doch jetzt im Moment recht warme Wetter. Okay, dann macht's gut.
Tschüss.